zu uns sprichst durch dein Wort. Herr, öffne uns die Augen, öffne uns die Herzen und sei du bitte auch in unserem Bewusstsein gegenwärtig. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass du den Weg hierhin gefunden hast. Wir dürfen heute wieder gemeinsam Gott loben und ich glaube, das ist immer wieder ein sehr schöner Anlass, sich zu versammeln. Ich darf heute einen weiteren Teil unserer Predigtreihe über Haggai halten, einem sehr, sehr spannenden Bibeltext, einem aus dem Alten Testament, vielleicht ein bisschen herausfordernd, aber ich glaube, da steckt sehr, sehr viel drin. Das Leben besteht ja größtenteils aus kleinen und meistens auch etwas, ich sag mal, unscheinbaren, man könnte auch lächerlichen Anfängen sagen. Ja, also gerade beim Thema Joggen fällt mir das so auf. Ich weiß nicht, ob du gerne joggen gehst. Ich gehe nicht gerne joggen. Das sieht man mir auch an beim Joggen leider. Es ist eher so ein, keine Ahnung, Walross auf Landgang, so ein bisschen. Und gerade beim Thema Joggen, da kommen immer so die Fragen auf. Gerade in solchen Momenten so fragt man sich dann, warum tue ich das hier eigentlich so? Ne? Oder dann kommen ja auch so Gedanken wie, was ist Joggen eigentlich? Also eigentlich gibt es ja auf der Welt nichts Sinnloseres als Joggen. Also ich laufe ja nicht, um den Bus zu bekommen oder weil ich Hunger habe, um einzukaufen, sondern ich laufe los und komme irgendwann wieder. Naja, vielleicht nur mein Struggle. Aber ich glaube so, gerade bei so Sachen, die uns schwerfallen, gerade so bei so herausfordernden Themen, vielleicht auch ein bisschen herausfordernden Themen als Joggen, kommen uns so Zweifel, kommen uns Gedanken, wo wir halt überlegen, was mache ich hier eigentlich? Oder ist so ein bisschen lächerlich, sieht ein bisschen doof aus, was ich hier tue. Und dann schämen wir uns ein bisschen und dann fällt es uns schwer anzufangen. Und dabei liegt in diesen kleinen Anfängen doch eine große Chance. Aber in diesen Anfängen kann auch Entmutigung liegen. Und genau in so einem Kontext spricht auch Haggai, jetzt nicht übers Joggen, aber so grundsätzlich in diese Entmutigung bei Anfängen, spricht auch Haggai in seinem ermutigenden Wort in Haggai 2. Und da möchte ich gerne einmal raus vorlesen. Am 21. Oktober empfing der Prophet Haggai die folgende Botschaft Jahwes. Sprich zu Zerubabel ben Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua ben Josadak, dem hohen Priester, und zu dem ganzen restlichen Volk. Wer von euch hat diesen Tempel noch in seiner früheren Pracht gesehen? Und was seht ihr jetzt? Es ist doch nichts im Vergleich zu dem, was früher hier stand. Aber Jahwe sagt dir, Zerubabel, fasse Mut. Und auch du, Jeschua ben Josadak, du hoher Priester, fasse Mut. Und ihr Leute von Juda, fasst Mut und geht ans Werk. Ich stehe euch bei. Das sage ich, Jahwe, der allmächtige Gott. Der Bund, den ich mit euch schloss, als ihr aus Ägypten gezogen seid, bleibt bestehen. Und auch mein Geist bleibt bei euch. Habt also keine Angst, denn so spricht Jahwe, der allmächtige Gott, es dauert nicht mehr lange, dann werde ich Himmel und Erde, Land und Meer erschüttern und alle Völker erzittern lassen. Dann wird das Begehrenswerte aller Nationen hierher kommen und dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. Das sage ich euch zu. Denn mir, Jahwe, dem allmächtigen Gott, gehört alles Silber und Gold. Dieser neue Tempel wird viel herrlicher sein als der alte, spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Und hier an diesem Ort schenke ich Frieden und Heil. Das sage ich euch zu. In diesem Text steckt sehr, sehr viel drin und ich möchte das jetzt gleich mit uns entpacken. Aber bevor ich das mache, möchte ich ein paar Sachen zu dem Kontext sagen, in dem dieser Text eingebettet ist. Nico hat letzte Woche schon einen Kickoff zu dem Thema gemacht und er hat gesagt, dass das Volk Israel aus dem Exil gekommen ist und dass in diese Situation hinein das gesprochen wurde. Gott hat dem Volk Israel von Anfang an gesagt, ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr haltet es mit mir und dann geht es euch gut. Oder ihr glaubt nicht mehr an mich und dann geht es euch nicht gut. Die Israeliten haben lange überlegt, haben sich für die zweite Möglichkeit entschieden und dann wurden sie verschleppt in ein anderes Land und Gott hat sie über Umwege befreit und hat gesagt, ihr dürft jetzt zurückkehren und den Tempel wieder aufbauen. Da waren ein paar motivierte Leute, die sind zurückgekehrt und haben dann gesagt, wir bauen den Tempel auf. Und dann sind sie nach Jerusalem reingekommen und haben gemerkt, hier ist echt alles in Trümmern. Also Jerusalem lag komplett brach. Es war platt gemacht und hat sich direkt schon Entmutigung breit gemacht, weil die Juden so die Wahl hatten, alles liegt in Schutt und Asche, Gottes Haus liegt in Schutt und Asche und ich muss auf Trümmern übernachten. Und jetzt habe ich die Wahl, was baue ich zuerst? Baue ich Gottes Haus und ich lebe in Trümmern oder baue ich mein Haus und Gott liegt in Trümmern. Und dann haben sie sich dazu entschieden, ihr eigenes Haus zu bauen. Und das hat Haggai zu Recht kritisiert und hat gesagt, nein, ihr müsst zuerst die Priorität auf Gottes Reich legen und Gottes Tempel bauen. Und daraufhin haben sich die Juden aufgemacht und haben angefangen, den Tempel zu bauen. Und das währte ungefähr 1,5 Monate, diese Anfangsenergie. Und in diesen Kontext hinein kommt unser jetziger Text, weil auf einmal begannen diese Arbeiten zu stocken. Und wir lesen auch schon in dem Text, warum das passiert ist. Und zwar haben die Juden sich zurückerinnert und haben gedacht, was stand hier eigentlich früher mal für einen Tempel? Ein paar Leute haben den sogar noch gesehen und da haben sie gemerkt, so Salomos Tempel mit Gold und dem erlesensten Holz und allem Möglichen, vielleicht noch so der leicht verklärende Blick aus der Vergangenheit. Auf jeden Fall haben sie gemerkt, früher war es alles besser und jetzt bauen wir an einem Trümmerhaufen. Und das hat die Leute entmutigt. Und daraufhin haben sie aufgehört zu bauen. Und deswegen spricht Haggai diese ermutigende Botschaft in die kleinen Anfänge. Ich glaube, dass Gott auch das in unsere Gemeinde sprechen möchte. Davor aber noch einen Satz zum Alten Testament. Das Alte Testament ist ein gleichberechtigter Teil unserer Bibel. Und ich möchte das jetzt eben nicht stiefmütterlich behandeln und sagen, ja, hier so ein bisschen belächeln, das gehört nicht dazu. Das Alte Testament ist wichtig. Aber wir müssen da so ein bisschen uns das zusammensuchen, was da auch drinstehen mag, weil wir sind in erster Linie nicht gemeint mit diesem Text. Wir lesen auch, dass dieser Text an Zerubabel, an Jeschua, an das Volk Israel gerichtet ist. Und deswegen müssen wir ein bisschen extrahieren. Es geht nicht 1:1 hierhin. Gott sagt nicht, baut keinen Gemeindeumbau, sondern baut einen Tempel. Wäre bestimmt auch nett, aber das ist nicht der Auftrag, den Gott macht. Sondern wir dürfen das daraus lesen, denn auch wenn die Adressatengruppe eine andere ist, bleibt ja derjenige, der die Worte spricht, der gleiche. Das heißt, wir können hier von Gott lernen. Denn es gibt einen wichtigen Unterschied. Das Volk Israel stand noch unter dem alten Bund. Aber wir stehen unter dem neuen Bund. Wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter dem Bund von Jesus Christus. Und daraus möchte ich das jetzt auch betrachten. Die Juden werden sich in dieser Situation gefragt haben, wer bin ich eigentlich? Was mache ich eigentlich hier? So vielleicht wie ich beim Joggen sowas. Warum mache ich das Ganze? Ich schaff's doch eh nicht. Da war das alte Ideal, was so noch im Raum stand. Und ich habe mich abgemüht und irgendwie läuft's nicht. Es wird nicht toll, es wird nicht herrlich. Die Juden werden sehr wenig Geld auch zur Verfügung haben. Viel weniger Arbeiter. Natürlich haben sie nicht dieses alte Ideal erreicht. Und da kamen diese Zweifel auf. Was lohnt sich die Mühe? Was kann ich schon bewegen? Mache ich vielleicht überhaupt einen Unterschied? Und auch wenn wir nicht das Volk Israel sind, ich glaube, viele aus diesem Raum, und ich schließe mich da ein, kennen diese Fragen. Wenn man so im Alltag unterwegs ist und sich fragt, was mache ich hier eigentlich? Und wird in 5 Jahren noch irgendwas davon übrig bleiben, in 50 Jahren, was ich jetzt gerade tue? Und das kann uns die Kraft rauben. Aber ich finde es schön, dass Gott diese Zweifel nicht einfach wegwischt und sagt, so jetzt ist egal, jetzt mach mal, gib den doppelten Einsatz, geh die Extrameile so. Nein, Gott lässt das stehen und sagt in Vers 3 auf wunderschöne Art und Weise, wer hat von euch den Tempel eigentlich noch gesehen? Es sieht echt ein bisschen ärmlich aus hier, oder? Und ich finde dieses fast schon, also dieses seelsorgerliche Fragen von Gott wunderschön. Und das möchte ich uns auch zusprechen, es ist in Ordnung, wenn wir Zweifel haben. Wenn diese Fragen da sind, ist das voll in Ordnung. Aber lass uns das ins Gespräch mit Gott bringen und da werden wir Antworten finden. Ich darf 3 Punkte quasi in so einen Werkzeugkoffer gegen Entmutigung reinpacken heute und ich glaube, dass Gott uns da direkt zusprechen möchte. Der erste Punkt, wie wir Mut fassen dürfen in Entmutigung, ist Kraft durch Gottes Beistand. In Vers 4b lesen wir, ich stehe euch bei, das sage ich, der allmächtige Gott. Gott hat uns versprochen, dass er bei uns beisteht. Wir wissen auch durch Jesus Christus, er hat uns in den letzten Worten auf der Erde gesagt, Matthäus 28, Vers 20b lesen wir, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Jesus verlässt uns nicht, Jesus ist immer bei uns, Gott hat uns seine Gegenwart versprochen. Gott hat uns versprochen, dass er da ist. Und das darf uns Kraft und Zuversicht geben, so wie er den Juden das damals versprochen hat. Ja? Die Juden wussten, ich baue hier gerade einen Tempel. Wir werden von überall bedroht, mächtige Völker um uns herum, teilweise auch sehr kontrovers diskutiert, ob wir überhaupt hier sein dürfen. Und Gott spricht mitten in die Situation hinein, ich bin bei euch und ich werde euch nicht verlassen. Und es hat den Juden Kraft gegeben, es hat ihnen Zuversicht gegeben. Er wusste, dass Herausforderungen anstehen und Gott sagt, ich werde euch in den Herausforderungen helfen. Und das finde ich einen wichtigen Punkt, denn oft haben wir als Christen so den unterschwelligen Glauben, wir als Christen dürfen keine Probleme haben, denn Gott versorgt uns und Gott wird uns das wegnehmen und dann bete ich noch ein bisschen, dann sind die Probleme spätestens weg. Aber das hat nichts, also auch wirklich nichts mit dem zu tun, was Gott sagt. Wir Christen haben nicht weniger Probleme als Nichtchristen. Der Unterschied ist, wir haben einen Beistand in unseren Problemen. Wir haben einen Beistand in unseren Problemen. Gott sagt hier 1:1, ihr sollt den Tempel bauen. Ja? Der erste Tempel war der Wunsch von David. Er hat gesagt, ich möchte gerne diesen Tempel bauen. Aber hier hat Gott gesagt, ihr baut jetzt meinen Tempel. Man könnte ja meinen, wenn Gott 1:1 den Auftrag gibt, dass er dann auch sagt, so jetzt läuft aber auch alles in Butter und jetzt habt ihr keine Probleme. Aber in dem von Gott befohlenen Bauauftrag kamen Probleme auf. Aber Gott hat versprochen, ich werde euch helfen, diese Probleme zu lösen. Und das darf uns auch Gewissheit geben. Auch wenn wir in unserem Alltag manchmal durchs Feuer gehen müssen und echt Herausforderungen erleben, ist das nicht zwingend ein Zeichen davon, dass wir jetzt ja nicht mehr im Willen Gottes unterwegs sind. Aber Gott verspricht uns, dass wir mitten in diesen Problemen seinen Beistand haben und darauf bauen dürfen. Und daraus konnten die Israeliten Kraft schöpfen. Gott versorgt uns und er steht uns bei. Und darauf können wir bauen. Aber dabei müssen wir nicht stehen bleiben. Ich habe gesagt, wir haben die Perspektive des neuen Bundes. Also Jesus Christus hat uns ein Geschenk gemacht und er hat uns eine neue Perspektive eröffnet, quasi eine Vogelperspektive auf das Alte Testament. Denn wenn wir aus unserem Kontext das Wort Beistand hören, dann dürften wir, glaube ich, etwas stutzig werden, denn es gibt einen Beistand, den hat Jesus Christus uns versprochen. Und das ist das wahnsinnig Faszinierende, was ich am Alten Testament so spannend finde, ist, das Alte Testament bringt schon alles mit. So die Puzzlestücke liegen auf dem Tisch, nur damals konnten sie die noch nicht so richtig zusammensetzen. Aber wir wissen in der Vogelperspektive, was gemeint ist. Gott hat uns seinen Beistand versprochen, das ist der Heilige Geist. Und so lesen wir in Vers 5b, mein Geist bleibt bei euch. Und auch wenn Haggai das noch nicht wusste, dass wir jetzt den Heiligen Geist bekommen haben, Gott hat uns den Heiligen Geist geschenkt. Wenn wir zu ihm gehören und seine Kinder sind, haben wir den Heiligen Geist. Und im Alten Testament wurde der Heilige Geist auch schon ausgeschüttet, aber immer nur temporär, immer nur zeitlich begrenzt. Es war so, dass die Leute für eine Aufgabe den Heiligen Geist bekommen haben, zum Beispiel Simson als Richter hat die Kraft des Heiligen Geistes bekommen und irgendwann war sie wieder weg. Oder Saul hat in der Leitung des Heiligen Geistes prophezeit und irgendwann hat er sich von Gott abgewandt und da war da der Heilige Geist nicht mehr drin. Oder Moses Gesicht hat im Zelt der Begegnung geleuchtet und irgendwann hat es nicht mehr geleuchtet. Und deshalb hat David auch im Psalm 51, Vers 13 gebetet, Herr, bitte nimm deinen Geist nicht von mir. Das war damals eine berechtigte Sorge, weil Gott immer nur den Geist temporär geschenkt hat. Aber wir dürfen wissen, Gott nimmt den Geist nicht mehr von uns. Wenn wir seine Kinder sind, sind wir getauft mit dem Heiligen Geist, dann sind wir erfüllt und Gott hat uns diesen Beistand geschenkt. Wir dürfen darauf bauen. Und das ist nicht mehr so, dass wir da jetzt irgendwie den Heiligen Geist entzogen bekommen, sondern er wohnt in uns. Und das ist unsere Ermutigung. Wir müssen es nicht aus eigener Kraft schaffen. Die Juden wussten, wenn wir diesen Tempel bauen, dann wird das nichts werden. Aber wenn Gott diesen Tempel baut und uns dazu gebraucht, dann wird das ein herrlicher Bau werden. Und genau das Gleiche ist auch beim Bau der Gemeinde der Fall. Wenn wir alleine Gemeinde bauen und irgendwie versuchen, hier eine nette Gemeinschaft zu haben, dann wird das echt grandios in die Brüche gehen. Aber wenn wir es durch Gottes Kraft bauen, dann wird das ein leuchtendes Zeugnis für die ganze Nation sein. Und das müssen wir nicht aus eigener Kraft machen, das müssen wir nicht aus eigenen Ideen machen oder so. Die können wir gerne einbringen, aber Gott gebraucht uns, aber er möchte es beleben mit seinem Heiligen Geist. Und da darf ich uns mit auf eine spannende Reise nehmen. In diesem Text sehen wir schon den ganzen Heilsplan Gottes, den Gott schon von Grundlegung der Welt an veranlagt hat. Im Garten Eden, ich weiß, es ist ein großer Zurücksprung, aber ich spanne noch den Bogen. Im Garten Eden war Gott bei den Menschen. Ja? Er war face to face bei den Menschen. Er hat Gemeinschaft gehabt, er hat zu ihnen geredet. Es war wirklich richtig eng mit den Menschen. Und er wollte Beziehungen und er hatte sie auch geführt. Aber dann haben die Menschen gesagt, nee, ich möchte das gar nicht. Ich möchte meinen eigenen Weg gehen. Ich möchte mit Gott nichts zu tun haben. Und dann wird es schwierig mit einer Beziehung, wenn der eine Part sagt, ich möchte nichts damit zu tun haben. Gott hat gesagt, es ist in Ordnung. Dann ziehe ich meine segnende Gegenwart zurück. Und da war dann eine Trennung. Der heilige Gott konnte nicht mehr Gemeinschaft mit dem Menschen haben, weil der Mensch hatte, das nennen wir gesündigt. Der war getrennt von Gott. Aber Gott hatte dieses Verlangen, weil er den Menschen so liebt, dass er Gemeinschaft haben möchte. Und so zieht sich das durch das ganze Alte Testament, dass du Gott einen Ort der Begegnung schaffen möchte, an dem Gott den Menschen begegnen kann. Und so fordert er direkt bei dem Sinai-Bund, den ich eben schon angesprochen habe, bei dem Bund des Alten Testamentes, fordert er direkt, baut mir eine Hütte, baut mir eine Stiftshütte, wo wir uns begegnen können. Und Gott hat in dieser Stiftshütte gewohnt. Der heilige Gott hat inmitten des sündigen Volkes gewohnt, aber da war noch diese Trennung, weil die Sünde, die war noch im Weg. Und der Mensch hat sich immer wieder gereinigt und mit viel Gnade konnte sogar einmal im Jahr jemand in die tatsächliche Gegenwart Gottes kommen. Aber das war nicht das, was Gott sich endgültig gewünscht hat. Gott wollte mehr Gemeinschaft haben. Und so wurde der erste Tempel erbaut. Jetzt lesen wir von einem weiteren Tempel, der gebaut wurde. Aber das war nie das Ziel, was Gott angestrebt hat. Im Alten Testament hat Gott immer bei den Menschen gewohnt. Aber wir wissen durch Jesus Christus, Gott möchte nicht nur bei den Menschen wohnen, Gott möchte in den Menschen wohnen. Und so ist Jesus Christus gekommen als Opfer, hat uns freigewaschen, hat uns geheiligt, dass wir an seiner Gerechtigkeit teilhaben können, dass wir rein vor ihm stehen können. Und dadurch sind wir ein Ort, wo Gott den Menschen begegnen kann. Nicht, weil wir so toll sind oder so, sondern weil Gott uns reingewaschen hat. Und das lesen wir auch im Neuen Testament immer wieder. Johannes 16, Vers 7. Jesus sagt, es ist gut, wenn ich gehe, weil jetzt kommt der Heilige Geist zu euch. Es ist gut, wenn ich gehe, sonst hättet ihr nämlich den Heiligen Geist nicht. Und ich finde das richtig krass, weil stellt euch mal vor, Jesus würde jetzt sagen, würde bei euch anrufen und sagen, du, morgen Nachmittag komme ich auf einen Kaffee vorbei. Ich fände das eine ziemlich coole Vorstellung. Stellt euch mal vor, Jesus kommt bei euch zum Kaffee so. Aber Jesus sagt, es sind nicht meine Worte, es sind seine Worte. Es ist besser, wenn du das nicht hast, weil du hast den Heiligen Geist. Das finde ich schon eine steile These, aber da schwingt etwas mit, weil als Jesus auf der Erde war, war Gott auch bei den Menschen. Aber durch den Heiligen Geist wohnt er in uns Menschen. Da ist eine neue Heilszeit angebrochen. Und jetzt kommt es, dass Jesus oder dass Paulus durch Jesus sagt, Jesus durch Paulus sagt so rum, andersrum wäre schwierig. In 1. Korinther 6, Vers 19, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Ist es euch nicht klar, dass ihr euch nicht selbst gehört? Das finde ich krass. Da ist wieder das Wort Tempel, aber nicht, jetzt in Bielefeld steht ein großer Steintempel und dann sollen alle da hinkommen. Nein, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Gott wollte nie nur in der Bundeslade gegenwärtig sein. Er möchte, dass unser Herz die Bundeslade ist, auf der er wohnen kann. Und deswegen gilt das, was 1. Petrus 2, Vers 5 uns sagt, dass wir die lebendigen Steine sind, die sich in Gottes Tempel verbauen lassen dürfen. Wir sind jetzt die kleinen Mini-Tempel, die für Gottes Ehre existieren. Und als großes, ganzes Bild der Gemeinde sind wir der Ort, an dem Gott auf dieser Erde sein möchte. Das ist ein ganz anderes Maß an Intimität, was da uns versprochen wird. Und da ist wieder das, was ich zum Alten Testament gesagt habe. Wir dürfen nicht an den Alten Testament-Text rangehen und sagen, das ist jetzt 1:1 unser Auftrag, weil dann dürften wir sagen, gut, die Umbaupläne werfen wir mal über den Haufen und bauen jetzt einen Tempel, ein paar Steinsäulen hin und so. Aber das ist gar nicht der Punkt. Haggai redet hier von einem Steintempel. Aber wir wissen, Gottes Anliegen dahinter ist ein Herzenstempel. Und wenn Haggai sagt, baut den Tempel, denn es ist unser Auftrag, nicht ein neues Gebäude zu bauen, sondern es ist unser Auftrag, an unserem Herz zu arbeiten. Lasst uns unser Herz zu einem Ort werden, an dem Gott sich wohlfühlt. Und diesen Prozess, den nennen wir Heiligung. Mit der Rechtfertigung, mit der Rechtsprechung in Jesu Blut sind wir ein Tempel des Heiligen Geistes geworden. Gott nimmt Wohnung in uns. Aber wie dieser Tempel aussieht, das ist in unserer Gestaltung. Ist das so eine alte Bruchbude, wo noch irgendwie Spinnenweben in der Ecke sind oder so? Oder ist das etwas, was herrlich ist, wo wir uns Mühe geben, wo wir das Beste geben für Gott? Und das ist der Prozess, den wir als Christen gehen dürfen. Wieder nicht durch eigene Kraft, sondern der Heilige Geist bewirkt in uns den Wunsch und das Verlangen und auch die Kraft, uns mehr in sein Ebenbild zu verwandeln. Das hat den Juden Kraft gegeben. Das hat ihnen die Kraft gegeben, zu wissen, Gott ist bei mir. Aber das darf auch uns die Kraft geben, zu wissen, Gott ist immer bei uns. Mein zweiter Punkt ist Kraft durch Gottes Zusage. In Vers 5 lesen wir, der Bund bleibt bestehen. Ich habe schon gesagt, es ist der Sinai-Bund des Alten Testamentes. Ja, das ist nicht unser Bund, aber wir müssen es kurz nachvollziehen, damit wir das einordnen können. Der Bund des Alten Testamentes war, dass wer sich an das Gesetz hält, wer tut, was richtig ist, der wird von Gott angenommen und Gott sagt, du bist mein Volk oder ihr seid mein Volk und ihr seid gerecht vor mir. Ich kann Gemeinschaft mit euch haben. Und das lesen wir in Hesekiel 18, Vers 9. Vielleicht können wir das einmal lesen. Wer sich treu an meine Ordnung hält und treu tut, was recht von mir ist, der ist gerecht. Und Haggai erinnert das Volk hier daran, ihr seid doch Gottes Volk. Ja, der Bund bleibt bestehen. Und auch wenn ihr zwischendurch in meinen Worten Mist gebaut habt und falsch abgebogen seid, Gott sagt immer noch, ihr seid mein Volk. Und das hat die Juden ermutigt, weil sie wussten, wir sind gerade mitten in Gottes Plan unterwegs. Es gab ihnen Sicherheit und Identität. Das Problem ist, diese Sicherheit und diese Identität, die ist an etwas gekoppelt. Und zwar ist es daran gekoppelt, den Bund zu halten. Das Problem ist, den Bund konnte man gar nicht halten. Also Gott fordert hier in seinem Bund den Maßstab an Perfektion und den kann ja niemand erreichen. Es ging nicht nur um die 10 Gebote so. Man kann ja die Liste durchgehen und sagen, ja, gemordet habe ich noch nicht, Ehebruch, okay, achte ich drauf oder so. Aber das ist nicht der Punkt, das war ein Riesenkatalog. Und diesen Katalog, den konnte man gar nicht halten. Und deswegen ist die Geschichte des Alten Testaments immer so ein Auf und Ab. Die Israeliten haben sich von Gott distanziert und dann waren sie wieder da und dann waren sie wieder weg und dann haben sie sich wieder an Gott gewandt. Einfach, weil wir Menschen so sind. Und ich fasse mich da mal rein, ich bin ja auch so wechselhaft. Wir können den Bund gar nicht halten. Und selbst die Pharisäer, die mit einer vollen Stelle, sag ich mal, angestellt waren, nur um perfekt zu leben, die haben es auch nicht hinbekommen. Das ist eine tolle Botschaft, ne? Wir sind Gottes Volk, wenn wir seinen Bund halten, aber den können wir gar nicht halten. Aber das war der Status quo, den die Juden hatten. Aber da dürfen wir wieder mit der Brille des Neuen Testaments draufschauen. Und Paulus sagt es in Römer 3, Vers 19, die ganze Welt sieht sich dem Urteil Gottes verfallen, denn durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Das Gesetz führt nur dazu, dass man seine Sünden erkennt. Das Gesetz war nie dazu da, das zu halten. Es war wieder eine Vorankündigung, dass Gott sagt, ich möchte ein Herzensgesetz in euch reinschreiben und nicht etwas, was ihr jetzt produzieren müsst, sondern etwas, was ich euch schenke. Und das lesen wir in den nächsten Versen direkt danach. Doch jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes unabhängig vom Gesetz sichtbar geworden und das wird vom Gesetz und den Worten der Propheten bestätigt. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die glauben. Haggai bezieht sich hier auf den alten Bund. Aber wir dürfen wissen, Jesus Christus hat uns diese Gerechtigkeit zugesprochen. Das ist die Gerechtigkeit, die die Juden im Alten Testament immer nachgejagt sind und nie erreicht haben. Der alte Bund, auch bei Haggai, der resigniert immer wieder an der eigenen Mangelhaftigkeit. Der Tempel, der gebaut wurde, der wurde irgendwann wieder eingerissen, weil die Juden sich von Gott abgewandt haben. Der alte Bund, der resigniert immer wieder. Aber der neue Bund, der bestaunt die in Jesus uns offenbar und zuteil werdende Gerechtigkeit Gottes. Das ist unser Privileg. Wir dürfen die in Jesus offenbar werdende Gerechtigkeit bestaunen. Das ist ein wunderschönes Geschenk. Und das ist nichts, was wir tun können. Jesus hat uns freigesprochen aus Gnade heraus. Und wir müssen unserer Fehlerhaftigkeit sterben. Aber wir können sagen, ich bin in Jesus Christus meiner Sünde gestorben und ich bin Jesus Christus auferstanden. Und deswegen gilt das, was in Johannes 1, Vers 12 steht, und das ist ein wunderschöner Vers, den darf ich jetzt gerne vorlesen, denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu sein, das sind die, die an seinen Namen glauben. Jesus hat uns die Gerechtigkeit zugesprochen, die Frage ist, wollen wir das? Gehörst du dazu? Das ist die spannende Frage. Gehörst du dazu? Und wenn nein, dann möchte ich dich einladen, triff heute die Entscheidung. Es kostet dich dein Leben, aber wo wird das Leben sonst hinführen? Ich würde sagen, es führt in den ewigen Tod. Aber mit Jesus Christus führt unser Leben in das ewige Leben, in die Gegenwart Gottes, in die Gemeinschaft mit Gott. Das Volk Israel schöpfte schon Mut aus dieser Zusage. Sie haben sich ans Werk gemacht und den Tempel gebaut und gewusst, Gott ist mit uns. Aber wie viel mehr dürfen wir daraus Kraft schöpfen, wenn wir wissen, Gott nimmt seinen Geist nicht von mir, Gott ist bei mir, Gott hat mich reingesprochen. Und auch wenn ich meine Fehler mache, dann werde ich diese Ewigkeit in Gottes Armen verbringen. Und auch wenn ich jetzt auf der Erde Schweres durchmachen muss, das kann uns Kraft geben. Und wir werden Schwierigkeiten haben. Geldsorgen vielleicht oder Krankheit, Verlust, Trauer, Einsamkeit. Wir leben in der einsamsten Zeit der Weltgeschichte, sagen ganz, ganz viele Studien. Vielleicht ist das ein Thema Abhängigkeiten oder Schmerz. In all diesen Herausforderungen dürfen wir wissen, Gott ist bei uns. Das kann uns Kraft geben. Mein letzter Punkt ist Kraft durch Gottes Perspektive. Das ist übrigens auch der Predigttitel, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Kraft durch Gottes Perspektive. Und darin liegt eine unfassbare Kraft. Die Juden, die sahen nur die Ruine. Die haben gesagt, es ist eine lächerliche Ruine, die wir hier bauen. Was mache ich hier eigentlich? Was tue ich hier? Das ist doch blöd, was ich hier mache. Aber Gott sah was anderes. Und deswegen hat er den Juden gesagt, fasse Mut. Warum sollte man Mut fassen, wenn man ein kleines Steingebäude baut? Und das sagt Gott in Vers 6 und 7 bis 9, das können wir gerne einmal lesen. Denn so spricht Jahwe, der allmächtige Gott, noch einmal, es dauert nicht mehr lange, dann werde ich Himmel und Erde, Land und Meer erschüttern und alle Völker erzittern lassen. Dann wird das Begehrenswerte aller Nationen hierher kommen und dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. Das sagt Jahwe, der Allmächtige. Vielleicht noch weiter. Dieser neue Tempel wird viel herrlicher sein als der alte, spricht Jahwe, der Allmächtige. Und hier an diesem Ort schenke ich Frieden und Heil. Das sage ich, Jahwe, der Allmächtige, euch zu. Warum sagt Gott, fasse Mut? Weil er diesen Tempel mit Herrlichkeit füllen wird. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht, dass die Juden irgendwie ein schönes Haus zusammenbauen und dann alle Völker sagen, oh, das ist ja beeindruckend. Steinhäuser gab es überall noch prächtigere. Warum ist der Tempel so prächtig geworden? Weil Gott gesagt hat, ich wohne darin. Das ist der einzige Grund, warum das ganze Ding auch überhaupt prächtig ist. Und das ist auch heute der einzige Grund, wie Kirche attraktiv wird. Johannes Hartl hat mal gesagt, die Kirche wird so lange unattraktiv sein, bis sie zu der Gegenwart Gottes steht. Und ich kann das verstehen, dass Leute sagen, ich habe keinen Bock, in Kirche und Gemeinde zu gehen, wenn ihr nur was zu Umweltschutz und Asylpolitik zu sagen habt. Da würde ich auch nicht kommen. Aber wir werden so lange unattraktiv sein, bis wir sagen, hier ist Gott gegenwärtig. Und hier kann man Gott begegnen. Das ist doch was die Welt nicht zu bieten hat. Ich meine, wir können das Haus so schön bauen, wie wir wollen. Der Schuppen ist immer noch hässlicher als die anderen meisten Gebäude auf der Welt. Jetzt nichts gegen die Baupläne, aber so grundsätzlich. Ein Steinhaufen mit der Herrlichkeit Gottes, das ist das Prächtigste, was es geben kann. Aber ein Tempel ohne Gottes Gegenwart ist einfach nur eine leere Lagerhalle. Und ich will nicht jeden Sonntag in eine leere Lagerhalle gehen. Und ich kann verstehen, dass das Leute auch nicht wollen. Deswegen lass uns einen Tempel Gottes bauen und lass uns Gott Raum geben. Was anderes haben wir nicht zu tun als Christen. Die Israeliten sahen die Ruine, Gott sah den Tempel seiner Herrlichkeit. Und deswegen möchte ich auch dir die Frage stellen, was siehst du? Was siehst du? Siehst du das kleine bisschen Bibellesen am Morgen, wo man noch nicht ganz wach ist und wenn man die Bibel zuklappt, auch nicht mehr so ganz weiß, was man gelesen hat? Oder siehst du die Frucht des Geistes, die daraus entwachsen kann und dein ganzes Leben mit Friede und Freude und Liebe und Freundlichkeit badet? Sehen wir die paar schief gesungenen Lieder? Also ich bei manchen ein bisschen weniger schief gesungen, ich gehöre zum Team schief dazu, die unsere Lieder am Sonntagmorgen oder sehen wir den himmlischen Chor, wo alle Generationen an Christen Gottes Herrlichkeit rühmen und mit den Engeln gemeinsam singen, um Gottes Pracht zu rühmen. Und in diesen Chor dürfen wir einstimmen. Sehen wir das kleine bisschen Beten zwischen Tür und Angel oder sehen wir die Audienz beim König? Oder sehen wir den kleinen Hauskreis, wo wir manchmal über Fußball und manchmal über Gott reden? Oder sehen wir ein Abendessen mit Gott? Was siehst du? Was sehe ich? Was sehen wir? Haben wir da Gottesperspektive? Weil die kleinen, harmlosen, vielleicht lächerlichen wirkenden Dinge, die sind gar nicht harmlos und lächerlich. Die sind sehr, sehr groß, wenn wir sie geistlich betrachten. Und indem wir eintauchen in Gottes Perspektive, werden aus diesen kleinen Dingen ganz, ganz große Dinge. Dann wird aus dem kleinen Steintempel ein prachtvoller Bau zu Gottes Ehre. Und weil Gott so unfassbar gut ist und weil er einfach einen riesigen Plan hat, darf ich jetzt nicht aufhören, sondern ich darf noch eine Dimension draufschnallen, und zwar die Dimension des neuen Bundes. Jesus hat uns nämlich noch eine Dimension gegeben, die wir da reinlegen können. Haggai 2, Vers 6, wo steht, dass Gott eines Tages die Erde erschüttern wird, der wird zitiert, und zwar in Hebräer 12, Vers 26. Und da wird dieser Vers auf die Wiederkunft Jesu bezogen. Und da steht, wenn Jesus wiederkehrt, dann wird er diese Welt erschüttern und da wird er diese Welt richten in Gut und Böse und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. In diesen Kontext wird das eingebettet. Und deshalb können wir den Vers 7 auch auf die Wiederkunft Jesu beziehen. Das Ganze, diese Prophetie, die Haggai hier mit einem irgendwann mal in den Raum stellt, die hat Jesus historisch fixiert, und zwar auf den Zeitpunkt seiner Wiederkehr. Ich lese nochmal Haggai 2, Vers 7. Dann wird das Begehrenswerte aller Nationen hierher kommen, dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. Dieses Herrliche, dieses Begehrenswerte, das wird kommen, wenn Jesus wiederkehrt. Und da sind sich die Ausleger ein bisschen uneinig. Manche sagen, das sind die Schätze, die die Völker, die sich unter Jesus beugen, in den Tempel bringen werden eines Tages. Und ich muss sagen, das ist etwas schwach und ich komme auch dazu, warum. Denn man kann sagen, dass es gute Argumente gibt, dass dieses Begehrenswerte, dieses Herrliche eine ganz bestimmte Kostbarkeit meint. Denn das Begehrenswerte wird den Tempel mit Herrlichkeit füllen. Und Herrlichkeit ist nicht einfach, oh ja, sieht ganz nett aus, sondern Herrlichkeit, das hat eine Wortbedeutung wie Schwere, Gewicht, Pracht, Autorität vielleicht auch und Würde. Es wird ganz oft auf Gottes Gegenwart bezogen. Kann Geld Gottes Pracht und Würde ausstrahlen? Oder ein Haufen Geld? Ich glaube nicht. Gottes Pracht kann nicht von Reichtum hervorgerufen werden. Und spätestens in Vers 9 wird deutlich, dass da was anderes gemeint ist. In Vers 9 steht, dass von dieser Stätte Frieden hervorgeht. Und nicht so eine Art Waffenstillstand, sondern der Shalom-Frieden. Das kann man übersetzen mit Heil. Also Erfüllung, Erlösung, Wiederherstellung. Da, Freunde, das kommt nicht aus Geld. Es kommt auch nicht aus einem ganz großen Haufen von Geld. Nein, es gibt nur eine einzige Kostbarkeit, welche Frieden, Heil und Erlösung in den Tempel Gottes tragen wird. Und das ist Jesus Christus. Jesus Christus ist das Einzige, was den Tempel Gottes mit Herrlichkeit füllt. Und wenn Jesus wiederkehrt, dann wird er diesen Tempel Gottes vollenden und wird da gegenwärtig werden. Er ist das Ersehnte aller Völker. Und auch wenn die meisten Menschen das nicht wissen, dass er die Antwort auf ihre Sehnsucht ist, ist Gott doch im Letzten die Antwort, nicht irgendwie Reichtümer oder so. Nein, Gott ist die Antwort auf alles, was wir ersehen, ob wir das wissen oder nicht. Haggai wusste das damals nicht, dass Jesus kommen wird, sondern Haggai hat das in den Raum gestellt, durch Gott inspiriert. Aber wir wissen, dass sich das erfüllen wird und dass es in Jesus Christus münden wird. Haggai gibt diese Prophetie auf dem Tempelberg in Jerusalem, wo der Tempel gebaut werden soll. Und er sagt, dass an dieser Stätte Heil, Frieden und Erlösung ausgehen wird. Und wir kennen tatsächlich eine Stätte, die nur einen Bogenschuss von diesem Tempelberg entfernt ist, wo Heil, Frieden und Erlösung greifbar wird. Und das ist die Schädelstätte, die wir Golgatha nennen. Und an Golgatha hat sich ein Zimmermann aus Galiläa grausam foltern und hinrichten und erniedrigen lassen, damit wir leben können. damit wir die Ewigkeit bei Gott verbringen können. Das ist tatsächlich ein Ort, wo Heil und Frieden offenbar wird. Sein Tod ließ uns an Gottes Gerechtigkeit teilhaben. Und wenn Jesus wiederkommt und die Menschen richtet, dann wird er sein Reich in Erfüllung errichten und er wird tatsächlich einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und ich möchte es mal ganz deutlich sagen, das ist eine Schreckensbotschaft für alle die, die Gott nicht kennen. Das ist, also um den Ernst der Lage zu unterstreichen, das ist wirklich ein ernstzunehmendes Los. Denn wenn du Gott nicht kennst, wirst du die Ewigkeit in Trennung von Gott verbringen. Und Gott ist vollkommen gut. In ihm gibt es nichts Schlechtes. Das heißt, der Ort seiner Gegenwart ist das, der Ort im Himmel, wo es nichts Schlechtes gibt. Aber der Ort der Trennung von Gott ist dementsprechend der Ort, wo es nichts Gutes gibt. Denn das ist alles bei Gott. Deswegen entscheide dich heute für Jesus Christus. Aber es ist zugleich auch eine Freudenbotschaft für uns, die wir Jesus kennen. Es ist nämlich die Botschaft, dass wir wissen, wir sind durch Jesus gerecht gesprochen und Jesus wird kommen und diese ungerechte und gefallene Welt aufrichten. Und zum Schluss möchte ich auf die Frage von eben zurückkommen. Was siehst du? Wir werden gleich das Abendmahl feiern. Und da möchte ich die Frage stellen, siehst du gleich ein bisschen Brot und Wein oder Traubensaft? Oder siehst du den Leib Jesu, der für dich gebrochen ist? Und siehst du das Blut, was für dich vergossen ist? Sehen wir eine Ruine oder sehen wir Gottes Tempel? Oder die kleinen, unbescheinbaren Anfänge oder das Große, was Gott daraus formen kann? Und schlussendlich, das ist die wichtigste aller Fragen, siehst du einen unbedeutenden Zimmermann, der am Kreuz hängt? Oder siehst du den Sohn Gottes, der sich für dich hingegeben hat, damit du in Ewigkeit leben kannst? Mit dieser Frage steht und fällt alles. Die kann ich nicht für uns, kann ich nicht für dich und mich beantworten, also für mich schon, sondern die müssen wir selbst treffen. Und ich lade uns ein, diese Entscheidung heute zu treffen. Wir werden nachher bei dem Lobpreis noch die Chance haben, am Gebetspunkt für uns beten zu lassen. Und da möchte ich einladen, mach es heute fest. Verlass diesen Raum nicht, ohne das entschieden zu haben. Lass uns aufstehen und beten. Herr, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir leben dürfen, weil du für uns gestorben bist. Ich danke dir, dass wir ein Tempel deines Heiligen Geistes sein dürfen und nicht, weil wir so toll sind, sondern weil du uns belebst, Herr, weil du uns deinen Geist einhauchst. Und ich möchte dich bitten, du siehst jeden einzelnen Menschen, du siehst den Wunsch in dem Herzen von uns allen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns neu überführst, dass du uns neu ausrichtest, dass du uns vielleicht dunkle Ecken in dem Tempel zeigst, wo wir dich mehr reinlassen dürfen. Aber ich möchte dich bitten, dass du uns immer deine Perspektive schenkst. Und dass wir daraus leben können, dass du uns nicht verlässt, Herr. Amen.